Schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und Stefan Brink und ich sprechen heute in gewohnter Kombination über aktuelle Fragen des Rechts und Rechtsstaats und natürlich auch des Datenschutzes, der nicht zu kurz kommen wird heute. Datensicherheit ist heute auch ein Thema und Informationsfreiheit machen wir demnächst mal wieder in einer anderen Folge. Ja, ich bin Nico Herting, Herausgeber der Ping und Stefan Brink, mit dem ich heute dann auch wieder diese Aufnahme aufnehme, leitet das Institut WIDA in Berlin und ist bekannt, berühmt, berüchtigter Datenschützer und Held der Informationsfreiheit.
Sehr schön.
Stefan, wir haben heute erst einen Fall, da habe ich mir einen Kopf gefasst, als darüber über diesen Fall berichtet wurde und dann noch ein bisschen mehr an den Kopf gefasst, als ich den Beschluss des Oberlandesgerichts Köln zu diesem Fall gelesen habe. Da machen wir jetzt einen ganz kleinen Ausflug in ein Gebiet, das wir, glaube ich, in diesem Podcast noch nie behandelt haben, nämlich in das Domainrecht. Und da stritten sich zwei Anwaltskanzleien darum, ob die Registrierung einer Domain eine gezielte Behinderung der anderen Kanzlei darstellte. Dieser Vorwurf lag nicht so völlig fern, weil die Kanzlei, die hier betroffen war und die sich beschwerte, die schöne Domain media-kanzlei.com hat und auch schon lange betreibt. Eine Kanzlei, die aus Frankfurt ist und die dort vor allen Dingen im Bereich des Presserechts einen Namen hat. Und die, denen geschah es eines Tages, dass eine andere Kanzlei, auch durchaus eine Kanzlei, die ja honorig, bekannt, meinungsstark auch ist und im Rheinland ansässig ist. Und diese Kanzlei, die kaufte von einem Domainhändler dann die Domain media-kanzlei.de. Und dass man natürlich jetzt nicht so gerne das sieht, wenn man unter mediakanzlei.com erreichbar ist, dass die Konkurrenz, das sind nämlich auch Kollegen, die im selben Gebiet, also was wir mal früher grünen Bereich genannt haben, unter anderem auch im Medienrecht aktiv sind, dass man das nicht gerne sieht, wenn die Konkurrenz dann eine Domain hat, die sich eigentlich nur durch die Domainendung unterscheidet, das ist nachvollziehbar. Und dann kam noch erschwerend dazu, dass sie aber jetzt auch nicht gerade überraschend, dass die andere Kanzlei, die hier des Domain-Grabbings beschuldigt wurde, also die Kölner Kanzlei, dass die dann auch noch diese media-kanzlei.de auf die eigene Website umleitet.
Ja, und so den Traffic sozusagen, den möglichen Traffic von Interessenten, die sich nach der Kanzlei erkundigen wollen, zu sich rüberzieht. Was ich an dem Stück, wir kommen gleich, Nico, da darfst du natürlich das erste Wort haben zum Thema Wettbewerbsrecht, Wettbewerbsverstoß zwischen Kanzleien. Was ich so schön fand an dem Fall, man konnte wirklich zuschauen, wie es eskaliert und wie es langsam Schritt für Schritt immer schlimmer wurde und irgendwann auch mal die Kanzleiinsassen das auch ernst nahmen und auch sich böse waren. Hintergrund war wohl ein sozusagen gemeinsamer Fall. Eine Kanzlei hat eine YouTuberin vertreten, die andere Kanzlei einen Unternehmer. Die beiden waren sich uneins. Es ging los mit einer witzig gemeinten, vielleicht auch witzig gemachten, KI-generierten Karikatur zu dem Fall, die auf LinkedIn gepostet wurde. Dann kam dieses Domain-Grabbing. Eine Kanzlei schrieb an die andere, wohl noch ganz amüsiert. Das ist ja ein unterhaltsamer Coup, was ihr da gemacht habt. Aha. Die andere Kanzlei hat dann ein bisschen Gas gegeben und hat gesagt, so soll das eine Kaufanfrage sein, was ihr uns hier schickt, wollt ihr unsere Domain auch kaufen? Und dann ging es halt munter los. Dann kam die Abmahnung, dann kam im Gegenzug die negative Feststellungsklage, dann wiederum die Gegenklage. Und so wurde aus einem hübschen kleinen Gag, vielleicht war es so gemeint, dann ein richtig schöner Fall.
Ja, da muss man sich so richtig gemocht haben. Und also eigentlich schaudert es mich, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen, weil ich doch da sehr oldschool bin und meine, dass wir es unseren Mandanten schuldig sind, uns jetzt auch ein bisschen mehr am Riemen zu reißen in der Konkurrenz, als das vielleicht, ja, jetzt will ich niemandem so nahe treten, aber zwischen irgendwelchen fliegenden Händlern der Fall ist. Und bin ich der Einzige, der meint zu beobachten, dass man, dass so mal die vornehme Art, mit der man miteinander umgegangen ist in der Anwaltschaft, dass die ein bisschen auf dem Rückzug ist. Und dieser Fall illustriert das leider ein wenig. Und zu meiner Überraschung, weil ich eigentlich beide beteiligten Seiten jedenfalls aus Beobachtung kenne und mich schon wundere, wie man das so weit kommen lassen kann.
Lieber Nico, was ich aus dem Kontext noch weiß, letzte Zwischenfrage. Ich habe mal gelernt vor 30 Jahren während des Studiums, Rechtsanwälte seien Organe der Rechtspflege. Sind Sie das immer noch?
Ja, steht so in der Bundesrechtsanwaltsordnung an prominenter Stelle. Ja, keiner weiß so ganz richtig, was das genau heißt. Konkrete Rechtssätze kann man daraus nicht ableiten. Aber ich spreche ja gar nicht so sehr jetzt vom Regulierten als einfach vom, ja, wir unterscheiden zwischen dem Berufsrecht. Das Berufsrecht ist hier sicherlich nicht betroffen. Aber es gibt daneben ja noch so etwas wie auch, ja, nicht, das tut man nicht, ja, das diskutieren wir Anwälte unter dem Gesichtspunkt der Anwaltsethik, dass man eben nicht alles, was erlaubt ist, auch tatsächlich tut. Und hier sind wir jedenfalls in einem Bereich, wo der Berufsethiker in mir so ein bisschen anfängt, Bauchkribbeln zu bekommen. Aber das müssen wir nicht weiter vertiefen. Ein domainrechtlicher Fall. Domainrecht ist eine spannende Materie. Ich habe sie immer in meiner Vorlesung 30 Jahre Internetrecht als gutes Beispiel dafür, wie Recht auch durch Richterrecht entstehen kann. Das ist nämlich im Domainrecht zu 100% der Fall. In der frühen Zeit des Internets, beginnen schon in den 90er Jahren, für die Kennerinnen und Kenner unter den Hörern sage ich nur mal heidelberg.de. Das war so der erste Domainrechtsstreit, der in Heidelberg natürlich spielte. Das ist 30 Jahre her, das war nach meiner Erinnerung 1996. Und dann so bis Mitte der Nullerjahre, dann fingen die Fälle an, zum BGH zu kommen. Und dem BGH ist es gelungen, jetzt ohne dass der Gesetzgeber jemals einschreiten musste, doch recht handhabbare Regeln zu entwickeln und recht gute und nicht zu komplizierte Regeln zu entwickeln, dafür, was für die Domainvergabe gilt. Und eine der Fallgruppen, die es immer gegeben hat, die es in der Frühzeit sogar ganz besonders viel gegeben hat, das waren die Fälle des Domain-Grabbings. Das waren nämlich die Fälle, in denen man sich eine Domain geschnappt hat, entweder um sie meistbietend zu verkaufen, ja, oder um jemand anders, und oft auch in Kombination, um jemand anders damit zu ärgern. Ja, also da gab es so Fälle wie rolls-royce.de, was jemand sich registrieren ließ in der Hoffnung, ob sie sich erfüllt oder nicht, keine Ahnung, dass der Autokonzern dann dafür ordentlich Geld zahlt. Diese Fälle des Domain-Grabbings hat die Rechtsprechung dann frühzeitig als vorsätzliche sittenwidrige Schädigung im Sinne des Paragraphen 826 BGB angesehen und damit dem Grabbing auch tatsächlich ziemlich gut ein Riegel davor geschoben. In dem Fall hier, der hatte dann jetzt die Besonderheit, dass er halt unter Konkurrenten spielt. Und damit sind wir im Wettbewerbsrecht und damit sind wir bei der Frage, ist das denn eine gezielte Behinderung, wenn man sich eine ähnlich lautende Domain sichert und die dann jetzt gar nicht für eine eigene Website, einen eigenen Internetauftritt nutzt, sondern nur als Umleitung nutzt zu der eigenen Website. Das ist gar nicht so ganz selbstverständlich, weil das Wettbewerbsrecht halt auch nach dem Motto verfährt, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und dann kommt es, wenn es um eine gezielte Behinderung geht, so hat es das Oberlandesgericht Köln dann auch entschieden, das ist Paragraph 4, Nummer 4 des UWG, dann macht man so eine Gesamtwürdigung, also wo man vor allen Dingen auf die Motivlage schaut und sucht nach Unlauterkeitsmerkmalen. Wenn es unlauter ist, im unlauteren Bereich, ist man immer dann, wenn die Behinderungs- und Verdrängungsabsicht, also nicht der eigene Wettbewerbsvorteil, sondern die Schädigung des anderen im Vordergrund steht. Und da sprach hier einiges dafür, die, ja, vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Kaufofferte, die dort ausgesprochen gewesen ist. Natürlich auch die Umleitung auf die eigene Website und damit die unverhohlene Absicht, es darauf anzulegen, jetzt Mandanten, die den Frankfurter Kollegen mandatieren wollten oder Interessenten, die den mandatieren wollten, auf die eigene Website umzuleiten. Da kommt noch, das ist jetzt ein Argument, das nicht in der OLG Köln-Entscheidung steht, aber aus meiner Sicht kommt, dürfte da noch erschwerend hinzukommen, dass der Frankfurter Kollege ja eine .com-Domain benutzt. Und jetzt wird, wenn man eine .com-Domain hat und man ist eine nicht sehr große Frankfurter Kanzlei, dann wird es gelegentlich mal vorkommen, dass jemand, der den Domainnamen kennt, der ist ja einprägsam, Medienkanzlei, dass er dann versehentlich DE eingibt. Das wird vorkommen. Ja, weil man natürlich eher vermutet, dass die Adresse über eine DE-Domain ist. Wenn der Fall umgekehrt gewesen wäre, also wenn der Frankfurter Kollege die DE-Domain gehabt hätte und dann kommen die anderen mit der .com-Domain, dann wäre ich gar nicht so sicher, ob der Fall auch genauso zu beurteilen gewesen wäre. Das kommt allerdings, jedenfalls, soweit ich das jetzt gesehen habe, kommt das, ist das jetzt in der OLG-Entscheidung, die kurz ist, Beschwerdeverfahren, kommt es, dieses Argument nicht vor, aber erscheint mir noch wesentlich. Jo, alles nachzulesen, relativ frischer Fall von Ende Juli und, ach so, was ich noch anfügen wollte, ist, in meinen ersten Auflagen Internetrecht, 90er Jahre und dann Nullerjahre, da musste ich jeweils das Domainrechtskapitel grundlegend überarbeiten, weil es so wahnsinnig viele Domainstreitigkeiten gab. Und heute gibt's eigentlich fast gar keine mehr. Ich freue mich eigentlich sozusagen mein Juristenherz oder mein wissenschaftliches Herz, wie man so will, das schlägt immer ein bisschen hoch, wenn es mal wieder einen interessanten Domainrechtsfall gibt, weil es gibt gar nicht mehr so viele davon. Und das ist der Grund, warum man sagen kann, also da hat doch, das ist gut, was der BGH dort an Grundsätzen aufgestellt hat, weil es hat befriedend gewirkt dazu geführt, dass es nicht mehr so viele Streitigkeiten gibt. Gegenbeispiel zum Domainrecht ist also auch ein Bereich, wo die Rechtsprechung, das angewendete Recht sehr stark geprägt hat, Rechtsprechung des BGH, wo es aber genau in die andere Richtung geht, hatten wir hier schon mal gelegentlich mit zu tun, auch ist der Bereich der Störerhaftung. Da ist genau das Gegenteil passiert, da hat es der BGH so kompliziert über die Jahre und Jahrzehnte gemacht, dass man da kaum, weil es auch Kenner da oft kaum durchsteigen, was da die Grundsätze sind. Und das führt natürlich dazu, dass es da auch dann auch wieder viele, viele Streitfälle gibt, weil man da nicht so diese Sicherheit geschaffen hat, die man im Domainrecht geschafft hat. So, und jetzt machen wir einen harten Cut, Stefan.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Jetzt machen
absolut.
Einen ganz harten Cut. Da gelingt mir auch so schnell keine überzeugende Überleitung jetzt.
Zum Glück, Nico, zum Glück. Du müsstest ja eine Überleitung von Kanzlei, Wesen und Recht zum Glücksspiel schaffen.
Das wollte ich überhaupt nicht. Das zum Glück, dachte ich jetzt schon, lieber Stefan, sei die Überleitung.
Ganz unbewusst. Eine freudsche Überleitung.
Wir haben es zu tun mit einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Halle. Wir gehen jetzt also in den öffentlich-rechtlichen Bereich rüber. Beschluss vom 6. August, ganz frisch. Das Verwaltungsgericht Halle hatte sich zu befassen mit der Anordnung der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder. Die gibt's wirklich. GGL heißt die. Eine Behörde, die das tut, was sie in ihrem Namen trägt. Nämlich, sie kümmert sich um Aufsicht im Glücksspielbereich. Hier ging es darum, dass ein Anbieter virtueller Automatenspiele, also man konnte dieses Spielchen da mit den drehenden Rädern, die man sonst in der Kneipe hinten rechts gerne spielt, kann man auch im Internet spielen, das dreht sich genauso schön. Und ein Anbieter solcher Spiele im Internet bekam eine Untersagungsverfügung von eben jener gemeinsamen Glücksspielbehörde GGL. Dagegen hat er sich gewehrt. In der Sache ging es um die Frage des Einzahlungslimits im Online-Glücksspielbereich. Man kann dort zwar sozusagen eine Menge Geld verlieren, soll aber nach den Regeln des Glücksspielstaatsvertrags der Länder höchstens monatlich 1.000 Euro verlieren können. Und dafür muss anbieterübergreifend geschaut werden, was hat er denn hier und auf anderen Glücksspielseiten verzockt schon in diesem Monat. Und dann muss ein wirksames Limit eingebaut werden. Und wenn man darüber hinausgehen will, muss man reich sein und nachweisen, dass man reich ist. Also Stichwort wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die muss in geeigneter und prüfbarer Weise nachgewiesen werden.
Wenn ich mal kurz einhaken darf, Stefan, wirklich, es geht nicht um, im Fall geht es nicht um Datenschutz, aber was du gerade gesagt hast, ist mal wieder so ein typisches Beispiel, wie, also das ist ja unglaublich viel Daten, die da gesammelt, Informationen, auch sensible Informationen, die da gesammelt werden über Spieler. Das kann man bis hin zu Gesundheitsdaten interpretieren, weil man ja, es geht ja darum, die zu ermitteln, die spielsüchtig sind, nicht? Und die dann vor ihren eigenen Taten zu bewahren. Und das ist ein typisches Beispiel für mich immer, wo auf einmal der Datenschutz ganz klein geschrieben wird, weil es mal wieder für einen guten Zweck ist. Bekämpfung der Spielsucht.
Es ist ein größeres Thema, Nico. Ich habe mich schon die ganze Zeit zurückgehalten. Thema Glücksspiele ist wirklich eines der ärgerlichsten Themen, das ich kenne. Das kenne ich schon aus meiner Vordatenschutzzeit, als ich für ein Parlament gearbeitet habe in Rheinland-Pfalz im wissenschaftlichen Dienst. Warum der Staat Glücksspiel reguliert, da kann man lang drüber nachdenken. Natürlich, es geht um Schutz, es geht um eine Fürsorgepflicht, eine Schutzpflicht des Staates gegenüber Spielsüchtigen. Was er dann aber macht und wie er es macht, das ist schon vorsichtig gesagt gewöhnungsbedürftig. Er versucht nämlich tatsächlich, bestimmte Glücksspiele zurückzudrängen und andererseits staatliches Glücksspiel anzubieten. Und dann kommen eben so hübsche Blüten, dass man an der Toto-Lotto-Annahmestelle, Klammer auf staatliches Glücksspiel, Klammer zu, Werbung für, dafür sieht, dass man jetzt bonusmäßig irgendwie ganz den ganz großen Jackpot gewinnen kann. Und dabei muss man sich dann denken, ach, der Staat bekämpft wieder die Glücksspielsucht, indem er hohe Preise oder ausloben lässt. Also da ist viel Augenwischerei und auch doppelter Boden drin. Unterm Strich verdienen die Finanzminister eine Menge Geld, Finanzminister der Länder eine Menge Geld übers Glücksspiel und wollen sich das eigentlich kaputt machen lassen. Deswegen bremsen sie ja auch nur so ein bisschen. Zurück zu unserem Fall. Die gemeinsame Glücksspielbehörde hatte also einem Anbieter virtueller Automatenspiele bestimmte Angebotsweisen untersagt. Untersagungsverfügung geschrieben, schöner Verwaltungsakt. Hier gegen Eilantrag an das Verwaltungsgericht in Halle, schon 2023 mit der Zielrichtung, die aufschiebende Anwirkung des Widerspruchs gegen diese Untersagungsverfügung anzuordnen. Damals wollte das VG Halle nicht und hat gesagt, nee, machen wir nicht. Jetzt allerdings, in dem Fall, der 2025 anhängig war und 2026 jetzt Anfang August entschieden wurde, sagte das VG Halle, eigentlich den Fall kennen wir schon, ist so ähnlich wie beim ersten Eilantrag, aber jetzt hat sich was verändert. Und zwar die tatsächlichen Verhältnisse haben sich geändert. Und zwar gehen wir inzwischen davon aus, dass das mit der Glücksspielaufsicht überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Ursprünglich haben wir mal gedacht, na ja, da gibt es zwar eine Glücksspielaufsichtsbehörde und die kriegt das nicht so richtig hin und das ist halt ein Vollzugsdefizit, ist nicht schlimm, aber jetzt inzwischen, sagt das VG Halle, haben wir den Eindruck, wenn wir uns das Ganze anschauen, da ist ein systematischer Fehler drin, der letztlich dazu führt, dass diese Behörde eine letztlich duldende Verwaltungspraxis an den Tag gelegt hat. Worum geht's konkret? Es geht darum, also, dass das VG Halle der Auffassung ist, dass die Glücksspielaufsichtsbehörde das Glücksspiel gar nicht bekämpft. Warum nicht? Naja, weil sie bei den Einzahlungslimits Maßstäbe anlegt, die andere sind als die des Gesetzgebers, Schrägstrich der Vertragsparteien des Glücksspielstaatsvertrags, und das sind die Länder. In den Richtlinien zum Glücksspielstaatsvertrag heißt es, wie weiß ich denn jetzt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Spielers nach, der monatlich mehr als 1.000 Euro in den Wind schießen will. Und da steht also drin, naja, das mache ich über Steuerbescheide, Einkommensnachweise oder Bankauszüge. Hier macht die Aufsichtsbehörde aber was anderes. Die lässt sich nicht sowas vorlegen, an dem man also wirklich die Leistungsfähigkeit des Spielers ablesen kann, der dann eben sagt, ich habe so viel Geld, ich kann das munter raushauen, schädigt mich nicht, schädigt niemanden. Ich habe einfach Spaß dran. Die Behörde verlangt seit Jahren nur noch eine Schufa-Auskunft. Und jetzt sagt das VG Halle, ja, das ist ja Quatsch mit der Schufa-Auskunft. Dadurch wird das Risiko eines Zahlungsausfalls ermittelt, aber die Schufa-Auskunft lässt keine belastbaren Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Spielers zu. Und solange die Glücksspielaufsicht das zulässt mit der Schufa-Auskunft, anstatt sich Steuerbescheide vorlegen zu lassen, duldet sie eigentlich systematisch, dass dort Fehler passieren. Und wenn die Aufsichtsbehörde selbst die Schutzvorgaben unterläuft, dann kann man nicht davon ausgehen, dass es eine wirksame Aufsicht ist. Und dann kann man daran auch nicht Sanktionen anknüpfen, um die Schutzvorgaben des Glücksspielstaatsvertrags umzusetzen. Und mit dieser, wie ich finde, bemerkenswerten Argumentationskette des VG Halle haben sie gesagt, so, und jetzt tatsächlich geben wir dem Eilantrag gegen die Untersagungsverfügung der GGL statt und ordnen die aufschiebende Wirkung der Klage ist es des Anbieters der Automatenspiele gegen die Untersagungsverfügung der Glücksspielaufsichtsbehörde an. Wow, da hat jemand zugeschlagen, da hat sich ein Verwaltungsgericht offensichtlich die Praxis angeschaut, hat sich vielleicht geärgert, jedenfalls ihre Schlüsse gezogen und hat gesagt, das, was ihr dort macht, entspricht nicht den Zielsetzungen des Gesetzgebers. Und dann sagen wir mal, stopp. Bemerkenswert.
Ja, kurzer prozessuale Bemerkung. Das ist mal wieder so ein Fall, der offensichtlich ewig schon beim Verwaltungsgericht Halle liegt. Denn die Klage muss also von vor 2023, älter als 20, als Juni 2023 sein. Ja. Sprich, die Klage muss mehr als 3 Jahre schon beim Verwaltungsgericht Halle liegen. Woraus ergibt sich das? Weil es geht letztlich um eine Untersagungsverfügung vom 20. Oktober 2022. Die ist also jetzt bald 4 Jahre alt. Und über diese Klage ist bis heute nicht entschieden. Es hat ein 80-5er-Verfahren, ein Eilverfahren gegeben, 2023. Das blieb erfolglos. Und jetzt haben wir, das ist selten, dass man das macht, die Kläger noch ein weiteres Eilverfahren geführt. Und dann ist das ein Verfahren, mit dem dann quasi der schon einmal gefasste Beschluss, der 80-5er-Beschluss, wieder in Frage gestellt wird und hier ja auch tatsächlich dann abgeändert worden ist, das geregelt in § 80 Absatz 7 der Verwaltungsgerichtsordnung. Das zentrale Argument ist hier Kohärenz und die Herleitung aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich da nicht so im Thema bin, aber so versteht es das Verwaltungsgericht Halle, dass Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit dann zwar, und das ist ja eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit, die Erlaubnispflicht, dass die zwar durchaus unter Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit erlaubt sind, aber dass dann auch wiederum verlangt wird, dass sie auch kohärent angewendet werden. Und hier hat dann das Verwaltungsgericht die Auffassung vertreten, es läge ein Fall struktureller Vollzugsdefizite, ein Fall der administrativen Inkohärenz vor. Und lieber Stefan, da denkt man doch sofort an die Datenschutzbehörden, oder?
Na, also ja, das ist jetzt weit hergeholt. Also wir können jetzt nicht jedes behördliche Versagen im Einzelfall gedanklich mit Datenschutzthemen in Verbindung bringen. Nico, wo kommen wir denn da hin? Da kommen wir möglicherweise schon zum nächsten Thema. Wolltest du das? Sollte das eine Überleitung sein,
Nico? Nein, noch nicht. Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn man, ich mache es mir ja nicht zu eigen, das wissen alle Hörerinnen und Hörer, dass das nicht so pauschal auch meiner Meinung entspricht. Aber diejenigen, die also mit besonderem kritischem Blick entweder aus der einen Warte auf die Vollzugsdefizite, die es ja zweifellos gibt, schauen im Datenschutz, oder von der anderen Warte darauf schauen, dass also doch jede Behörde eigentlich so ihr eigenes Süppchen kocht und das nicht immer kohärent ist, was die Datenschutzbehörden machen, da wird man sich doch, also je nachdem, welchen Standpunkt man da gerade hat, wird man sich doch diese Entscheidung nehmen und gucken, Mensch, also was können wir denn damit eigentlich jetzt machen gegen den Bescheid, der uns gerade reingeflattert ist, dass die Datenschutzbehörde morgen vor Ort hier eine Überprüfung machen will. Kann ich da nicht auch sagen, das ist ja inkohärent, dass sie das bei mir macht, aber ansonsten nicht macht. Also ich will nur ganz grobem Pinsel, das ist natürlich alles völlig überzeichnet, was ich gerade gesagt habe, skizzieren, dass das, wenn man Streit mit der Datenschutzbehörde hat, sicherlich eine Entscheidung ist, die man sich angucken kann, um auf Ideen möglicherweise zu kommen und auf Argumente zu stoßen. Aber nochmal der Vorbehalt, ob diese Deutung der Rechtsprechung des EuGH, die hier auch in dieser Sichtweise von Kohärenz, wie sie Verwaltungsgericht Halle hier macht, zugrunde liegt, ob die richtig ist oder nicht, das kann ich jedenfalls jetzt nicht so aus dem Stand einschätzen.
Spannend ist immerhin, Nico, dass das Verwaltungsgericht Halle schon den Beteiligten des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens mit auf den Weg gegeben hat, dass wenn das Ganze in der Hauptsache jetzt weiter betrieben wird, da hängt ja eine Klage an, Dass das Verwaltungsgericht Halle vorhat, seine Überlegungen insbesondere zur europarechtlichen Dimension dieses Falles dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen. Und das wäre natürlich dann wirklich spannend, wenn der EuGH sich zu diesem Thema äußert. Stichwort Vollzugsdefizite. Inwieweit kann die Inkohärenz im Auftreten einer Behörde, ihr gesetzlicher Auftrag einerseits, ihre tatsächlichen Handlungen und Vollzugsmaßnahmen andererseits, inwieweit kann die Inkohärenz im Rahmen zumindest des Rechtsschutzes aufgerufen werden und dafür sorgen, dass der Bürger ein bisschen mehr Freiheit bekommt.
Genau, das klingt durch, dass ein Vorlagebeschluss droht. Und der geht natürlich im Eilverfahren noch nicht. Im Eilverfahren können die Gerichte nicht so etwas vorlegen. Oder ja, das geht nur in der Hauptsache.
Sehr schön, Nico. Dann sind wir tatsächlich bei unserem dritten Thema. Das betrifft nun tatsächlich die Aufsichtsbehörden und ein Thema, das wir schon mal angesprochen hatten vor 2 oder 3 Folgen, nämlich das Thema Smart Glasses. Wir hatten das schon vorgestellt, geht um aktuell im Wesentlichen um die Brillen, die Meta mit Ray-Ban, dem Brillenhersteller, gemeinsam anbietet, wo es darum geht, dass Smart Glasses, also Brillen intelligent ausgerüstet mit technischen Tools, mit Kameras und Mikrofonen und Lautsprecher, dass die jetzt offensichtlich durchaus ein Verkaufserfolg für Meta sind. Die Rede ist von über 7 Millionen weltweit verkauften Brillen. Und wir hatten davon berichtet, dass unser geschätzter Kollege Thomas Fuchs das in Hamburg zum Anlass genommen hat für eine Stellungnahme der Hamburger Aufsichtsbehörde mit einer sehr klaren Äußerung im Sinne von: Das ist datenschutzwidrig, was da geschieht, sogar mit drastischen Hinweisen, dass bei Aufnahmen mit den Meta-Glasses, die ohne Einwilligung der Betroffenen gemacht werden, doch die Polizei gerufen werden könne oder solle. Hier hat sich was weiterentwickelt in der Sache, und zwar hat sich eine NGO, die heißt HateAid, ins Spiel gebracht und Strafanzeige eingereicht. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. HateAid ist, Nico, hilf mir mal bei der Einordnung, ist eine zivilgesellschaftliche Einrichtung, eine NGO, die Betroffenen von Hass und Hetze im Netz hilft und versucht, sie dabei zu unterstützen, wenn sie zum Beispiel auf Social Media in nicht nur unfairer, sondern auch belastender, vielleicht sogar krimineller Art und Weise angegangen, beleidigt, bedroht, beschimpft werden, dass die Betroffenen dort Unterstützung erfahren und ihnen dabei geholfen wird, zu ihrem Recht zu kommen und solche Angriffe abzuwehren. Was weißt du noch über HateAid?
Oh, ich weiß eine Menge über HateAid, aber das wollen wir vielleicht jetzt nicht zu sehr vertiefen. Ja, HateAid ist unter anderem die Organisation, die sehr, sehr stark getrommelt hat für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Das haben wir hier auch schon einmal besprochen. Und die, ja, muss ja nicht kausal sein, aber wir in dem Gesetzesentwurf, der ja noch nicht durchs Parlament ist, gibt es ja dann einen Paragraphen, wo zivilgesellschaftliche Organisationen unter gewissen Voraussetzungen, aber HateAid würde die ohne weiteres erfüllen, die Befugnis bekommen, dann anstelle eines Anwalts die Betroffenen zu vertreten. Das würde dann HateAid den Umweg über die Anwaltskanzleien ersparen. Da sind natürlich die Anwaltsorganisationen und auch der DAV, für den ich bekanntlich aktiv sind, ziemlich auf der Palme, wenn es darum geht, den Leuten zu sagen, der Anwalt ist zu teuer, das macht die NGO für euch, weil wir dadurch eine Zweiklassengesellschaft bekommen würden von Leuten, die sich einen Anwalt leisten können, und den anderen, denen man den NGOs überlässt. Wahrscheinlich kluge Lobbyarbeit von NGOs wie HateAid, aber ich erwähne dies jetzt nur ausdrücklich, weil das jetzt in jüngerer Zeit einfach ein Konfliktpunkt auch gewesen ist mit dieser Organisation, die sicherlich viele gute Dinge auch macht. Wenn man noch dann dazu nimmt, dass sie, wenn auch nach eigenen Angaben nur so zu 10-15% dann auch noch aus Bundesmitteln finanziert ist, dann entsteht da eine ganz, ganz ungute Mischung. Und diese Strafanzeige ist natürlich auch, also das haben wir, glaube ich, schon immer mal wieder hier gehabt, es ist nichts billiger, als in die Medien zu kommen mit: ich habe Strafanzeige erstattet, weil das kann ja jeder. Ja, und wenn man dann noch irgendwie reißerisch sagt, bei der Generalstaatsanwaltschaft, naja, ich kann auch beim Bundesanwalt eine Strafanzeige erstatten oder beim whoever.
Der reicht dir dann zuständigkeitsweiter halber.
Richtig, ja. Das hat so was Reißerisches, was dann oft damit gekoppelt ist. Dann kommt irgendwann, wenn es eine Strafanzeige ist, und vielleicht sagst du gleich noch was, ob an der Anzeige was dran ist oder nicht. Wenn dann an die Anzeige erstattet ist und an der Anzeige war aber gar nichts dran, dann heißt es anschließend, och, ihr Böse, die Einstellung, da sieht man es mal wieder. Ja, dann hat man
Staatsversagen.
Richtig, ja. Dann hat man gleich den nächsten PR-Punkt. Und deswegen bin ich immer ein bisschen allergisch, wenn ich solche Pressemitteilungen über erstattete Strafanzeigen sehe.
Ja, also wir kommen mal sozusagen zurück auf die Ausgangsfragestellung, die zunächst mal eine datenschutzrechtliche Seite hat. Darf man solche Smart Glasses nutzen und einsetzen? Das ist eine Frage, die sich an die Nutzerinnen und Nutzer richtet. Und natürlich darf man damit nicht Rechte anderer verletzen. Also man darf sie nicht zum Beispiel persönlichkeitsrechtswidrig einsetzen, indem man mit solchen Brillen, was weiß ich, in die Häuser oder in die Räumlichkeiten oder reinfilmt oder den Intimbereich anderer Menschen verletzt. Das ist natürlich alles unzulässig. Die Frage, um die es hier geht, ist eine andere. Die betrifft nämlich das Produkt selbst. Deswegen stellt Hate ja auch eine Strafanzeige jetzt nicht gegen diejenigen, die eine solche smarte Brille auf der Nase haben, sondern gegen die Produzenten, die Anbieter und diejenigen, die die Brille vertreiben, nämlich gegen Meta und Ray-Ban, läuft die Strafanzeige, und zwar gestützt auf § 8 des Telekommunikations-Digitale-Dienste-Datenschutzgesetz. Habe ich mir nicht ausgedacht. Auch die Abkürzung TDDDDG ist eher was für die Franken, dort im Fränkischen heißt es DDDDG. Aber worum geht es in der Sache? Es geht darum, dass eine Gefahr besteht, Gefahr davon ausgehen kann, dass in Alltagsgegenständen Video- oder Audioeinrichtungen verborgen sind, also zum Beispiel in dem berühmten James Bond Kugelschreiber, wo nicht nur eine Bombe drin ist, sondern auch ein Mikrofon oder eine Kamera, dass damit andere ausspioniert werden können. Also man wollte mit dieser gesetzlichen Vorschrift Spionagewerkzeug verhindern, Produkte verbieten, die sowas können, die also als Alltagsgegenstand getarnt sind, aber dazu bestimmt sind, andere unbemerkt zu filmen oder abzuhören. Und da hat jetzt Hate8 einen Punkt gefunden, nämlich dieses Verbot nach 8 TDDDG ist nicht nur mit einem Bußgeld belegt, sondern auch mit einer möglichen Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren, 27 Absatz 1 Nummer 3 TDDDG. Und damit haben sie natürlich einen Punkt, dass da möglicherweise in extremsten Fällen auch eine Freiheitsstrafe drohen könnte für den Produkthersteller und Anbieter. Aber also jetzt mal bei realistischer Betrachtung, dass wegen eines solchen Produkts jemand in den Knast einfährt, das glaube ich jetzt doch eher weniger. Die Geschäftsführerin macht das, was sie gerne tun möchte. Und die Meinungsfreiheit ist ja, wie wir sagen, schon immer auch wiederholt betont haben und auch wie wir es schätzen, ist breit angelegt. Sie sagt, es könne nicht sein, dass Konzerne wie Meta ein weiteres Mal damit davonkommen, das Gesetz zu brechen und sich daran auch noch zu bereichern. Alle, die sich am Verkauf beteiligten, müssten zur Verantwortung gezogen werden. Ja, das ist Teil einer zulässigen Meinungsäußerung. Ein bisschen vernünftiger wäre es wohl, darauf hinzuweisen, dass die Bundesnetzagentur diese und ähnliche Smart Glasses schon vor Jahren, nämlich 2023, geprüft hat. Die damalige Vorgängervorschrift des § 8 TDDDG sich angeschaut hat und beschieden hat, nee, die Brillen sind okay, die fallen nicht unter das Verbot, weil es Hinweis-LEDs gibt, die dort rot oder weiß leuchten oder blinken bei der Aufnahme. Und damit ist es keine heimliche Aufnahme mehr. Das hätte, glaube ich, auch Hate8 rausfinden können und sich dann möglicherweise diese Strafanzeige gespart. Einige haben in der Diskussion, die jetzt entbrannt ist, darüber das Ganze einen PR-Stunt genannt. Auch das ist Meinungsfreiheit. Jedenfalls, ich glaube nicht, dass da tatsächlich irgendwelche Freiheitsstrafen drohen würden.
Zumal Stefan ja mit der, also das kann man ja sicherlich auch sich angucken, vielleicht auch kritisch sehen, was, wenn die Bundesnetzagentur gesagt hat, das ist alles in Ordnung. Aber damit dürfte ja, also der Vorsatz ist damit auf jeden Fall weg. Ja, und wo der Fahrlässigkeitsvorwurf wäre auch weg. Also selbst wenn man jetzt, selbst wenn die Bundesnetzagentur mit ihrer Einschätzung dagegen, daneben gelegen haben sollte, also schließt schon das eigentlich es aus, jetzt hier von einem Strafverfahren dann, oder von einer Straftat zu sprechen. Also ja, also ich finde das gar nicht so. Den PR-Stunt kann ich gut verstehen, dass das so genannt wird.
Es ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, aus der Zeit gefallen. Die Diskussion ist schwierig. Also ich will da über niemanden den Stab brechen, schon gar nicht über die ehemaligen Datenschutzkollegen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob die Nutzung dieser Brillen unter den Haushaltsvorbehalt fällt, den datenschutzrechtlichen Artikel 2, Absatz 2, Buchstabe C. Und man sagt, das ist eine persönliche, familiäre Angelegenheit. Dagegen spricht natürlich, dass wenn andere gefilmt werden, dass das möglicherweise keine persönliche und familiäre Angelegenheit mehr ist. Großes Problem kann sich datenschutzrechtlich ergeben, wenn die Bilder ins Netz gestellt werden oder auch schon, wenn sie übermittelt werden. Die landen ja regelmäßig in der Cloud. Da gibt es eine ganze Menge Fragen, zu denen man unterschiedlicher Auffassung sein kann. Ich selbst habe in einem heute erschienenen Beitrag in der FAZ, wir nehmen heute auf am 19.08., darauf hingewiesen, dass das datenschutzrechtlich gute Chancen hat, über die Haushaltsausnahme abgewickelt zu werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass weder ein Produktverbot nach dem TDDG droht, noch gar da irgendwelche Freiheitsstrafen zu erwarten sind. Es ist auch deswegen aus der Zeit gefallen, weil sich moderne digitale Produkte eben wesentlich unterscheiden von dem, was ursprünglich mal verboten werden sollte mit diesem Verbot von Spionagegegenständen. Der letzte ernstzunehmende Fall, das waren Puppen, die hinter ihren Augen Kameras hatten und mit denen die Eltern dann ins Kinderzimmer schauen sollten, um zu gucken, was die Kinderchen so machen. Das sind Gegenstände gewesen, die mit großer Wahrscheinlichkeit unter dieses Verbot fallen. Andere moderne Produkte sind eben inzwischen sozusagen mit digitalen Tools aufgemotzt, ob man das jetzt toll findet oder nicht, findet sich in vielen Bereichen, dass wir ständig ein Telefon in der Hosentasche tragen, mit dem man auch filmen kann, hätte wahrscheinlich vor 30 Jahren noch viele überrascht, dass jede mittelmäßige Türklingel inzwischen mit Kameras ausgestattet sind, Gott sei es geklagt, aber ist so. Und auch unsere Fahrzeuge sind inzwischen voller Kameras und Mikrofone. Und auch das war sozusagen früher nicht eindeutig, dass ein Alltagsgegenstand wie ein Fahrzeug filmen und lauschen kann. Deswegen, da entwickelt sich einfach was. Und klar muss sich der Gesetzgeber immer überlegen, reicht die Rechtslage noch, die Gesetzeslage noch aus? Muss sich daran was ändern? Was hat sich fortentwickelt? In Bezug auf Telefone hat man das im TDDG schon lange klargestellt, dass das nicht verboten ist, dass die Kameras haben. Aber ja, wie gesagt, da jetzt mit einer Strafanzeige reinzugrätschen, scheint mir jedenfalls in der Sache nicht besonders hilfreich zu sein.
Ja, Stefan, dass das nicht ohne weiteres ein Datenschutzthema ist, haben wir ja schon hier auch diskutiert und sind wir einer Meinung, was jetzt diese Strafanzeige angeht, sollten wir nicht weiter darüber sprechen. Was natürlich bleibt, ist, dass wir hier schon ein Persönlichkeitsrechts- und Privatsphäre-Thema haben bei den bei diesen Brillen. Und ja, das ist jetzt nicht Jura, aber gefühlt, also unheimlich finde ich die Dinger selber persönlich schon. Und das ist einfach auch, damit bin ich nicht allein, das ist ja auch einfach Fakt, dass Kameras bei vielen ein Gefühl erwecken, jetzt nicht mehr die Kontrolle zu haben über das, was mit sich beobachtet zu fühlen. Ja, ja, das ist der Grund, weswegen Beschwerden über Überwachungskameras zu den häufigsten Beschwerdegründen bei den Datenschutzbehörden gehören, wie ich immer höre. Und ja, und die ganze Geschichte des Privatsphäreschutzes beginnt mit den Kodak-Kameras in den Vereinigten Staaten Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist der Warren Brandeis-Aufsatz, der einfach daran anknüpft, dass durch die Verbreitung von Handheld-Kameras, also welchen die man herumtragen kann und die auch jetzt jedermann haben kann, der auch, wenn er nicht Fotograf professionell ist, dass damals schon vor 150 Jahren bald bei vielen Menschen in den Vereinigten Staaten die Sorge erweckte, dass man sich doch da durchaus spioniert fühlte. Und das ist ein, da sind jetzt manche von uns robuster, ja, also das kann man in Diskussionen über Überwachungskameras im öffentlichen Raum verfolgen, da sind manche von uns robuster, ja, mit dem, ich habe ja nichts zu verbergen, Satz oder ähnlichem, ja, und manche von uns sind dort ängstlicher, aber es ist einfach ein, es ist eine Urangst, die viele haben, die einen ganz wesentlichen Teil dessen ausmacht, weswegen wir Privatsphäre für schützenswert erachten.
Sehr schön. Insofern kann man die Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones oder auch von Smart Glasses immer nur bitten und auffordern, keinen Unfug zu treiben mit dem, was sie dort haben. Also niemanden zu nahe zu rücken, niemanden zu belästigen, niemanden sozusagen auch in seiner Privatheit zu stören oder gar einzuschüchtern oder einzuschränken. Dann stellt sich aber natürlich sofort die nächste spannende Frage, lieber Nico. Wer kümmert sich dann um solche Verletzungen der Privatsphäre? Sind dann die Datenschutzaufsichtsbehörden die Ansprechpartner? Sie werden häufig angesprochen in dem Kontext. Und was können Sie eigentlich ausrichten zum Schutz der Privatsphäre? Auch das ist ein interessanter Gesichtspunkt, der zu der Frage führt, ob Datenschützer eigentlich Datenschutz betreiben oder Privatsphärenschutz. Und rechtlich gesehen, das können die Leser und Leser der nächsten Ping sich ein bisschen näher anschauen. Da habe ich mich dazu geäußert. Rechtlich gesehen ist es aus meiner Sicht sehr eindeutig, dass Datenschützer Daten schützen. Also sie für das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zuständig sind. Und das ist ein wunderbares Grundrecht, das jeden Schutz verdient und lohnt, geschützt zu sein. Dass aber der Schutz der Privatsphäre, also Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht, nicht in den Aufgabenbereich der Aufsichtsbehörden, Datenschutzaufsichtsbehörden reinfallen und dass sie damit auch sozusagen die Konfliktlage verschieben, wenn eine staatliche Stelle wie die Datenschützer sich dafür einsetzen oder dafür stark machen oder sogar ihre Befugnisse dafür einsetzen, auf Seiten eines Konflikts im Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, auf Seiten eines Betroffenen einzugreifen und damit die Situation des anderen, des potenziellen Verletzers der Privatsphäre zu verschlechtern, dann tun sie etwas, was nicht Teil ihres Auftrags ist, sondern was die Gefechtslage verschiebt. Und das ist nicht unproblematisch. Da muss man aufpassen als Datenschützer, dass man sozusagen bei seinen Leisten bleibt, wie ein guter Schuster und nicht darüber hinaus schießt. Natürlich geht es hier auch immer darum, dass Aufsichtsbehörden gerne bereit sind, Betroffene oder mutmaßlich in ihren Rechten Verletzte zu unterstützen. Aber man muss schon genau hinschauen, wo die eigene Aufgabe liegt, wo die eigenen Befugnisse enden. Und immer wenn Datenschützer davon sprechen, sie würden die Privatsphäre schützen oder die Intimsphäre schützen, dann zweifle ich etwas und denke mir, naja, vielleicht denken wir nochmal gemeinsam über die Aufgabenstellung nach.
Ja, Stefan, das sehe ich natürlich genauso bzw. ähnlich. Bin jetzt aber überrascht, dass du als Schlusspunkt für unsere heutige Podcast-Folge du ausgerechnet einen Fall vorgeschlagen hast. Da geht es um eine App mit dem schönen Titel Click to Pray. Klicken, um zu beten. Was hat es denn damit auf sich?
Die App gibt es wirklich. Mancher denkt vielleicht, das hätten wir uns ausgedacht. Nein, seit 2019. Und zwar von Papst Franziskus persönlich nicht entwickelt, aber empfohlen, gibt es diese App. Sie ist auch in den entsprechenden App Stores runterzuladen. Nach wie vor mehr als 720.000, wahrscheinlich hauptsächlich Katholikinnen und Katholiken, haben sich registriert, um gemeinsam mit dem Papst zu beten, um sich Themen für Gebete, Vorbilder, Vorlagen zu besorgen für Gebete, um gemeinsam zu, in Gruppen oder vielleicht auch mit dem Papst gemeinsam zu beten. Also eine Fragestellung, die eindeutig im religiösen Kontext verortet ist. Und dafür gibt es Apps. So modern ist auch der Vatikan. Allerdings leider in manchen Bereichen nicht modern genug, jedenfalls nicht versiert genug. Eine sogenannte ethische Hackerin nennt sich Bob der Hacker, entlehnt dem Bob der Builder, also Bob der Baumeister. Sie hat als Hackerin eine schwere Sicherheitslücke in dieser offiziellen Gebets-App des Papstes Click to Pray entdeckt. Und zwar, wenn man genau hinschaut, vier wirklich fiese Fehler, die da drin stecken. Zum einen hatte diese App einen ungeschützten eine ungeschützte Schnittstelle, einen geschützten Endpunkt. Und darüber kam man ohne jede Hürde vorzufinden, bekam man die Möglichkeit, dort einzusteigen und sich die jeweiligen registrierten Nutzerinnen und Nutzer anzuschauen und deren dort hinterlegten Daten. Also man erfuhr ihre Namen, ihre E-Mail-Adresse, ihren Aufenthalt, also ihre Länderzugehörigkeit, ihr Geburtsdatum, ihre jeweilige Nutzerrolle und konnte das einfach auch über sozusagen den eigenen Account hinaus ausdehnen, indem man einfach munter weitergezählt hat, weil dort die Nutzerinnen und Nutzer mit fortlaufenden IDs versehen wurden. Man konnte also immer plus eins und minus eins machen und war schon im nächsten Konto drin. Das ist ehrlich gesagt unter Datensicherheitsgesichtspunkten keine gute Idee. Und die Hackerin hat eine sehr vergnügliche Geschichte daraus geschrieben auf ihrer Webseite bobthehacker.com. Hat sie unter anderem diese verschiedenen Fehler aufgelistet und dann mit biblischen Phrasen unterlegt. Hier hat sie gesagt, thou shalt not authorize. Also sowas darf natürlich ein ordentlicher Coder niemals machen. So ein Blödsinn. Dritter Fehler war, dass das vorgesehene System zur E-Mail-Verifizierung überhaupt nicht funktioniert hat. Man konnte sich also ohne Problem mit fremden E-Mail-Adressen registrieren und lassen und dann die Verifizierung gleich selbst durchführen. Die Hackerin nannte das, wie ich fand, sehr hübsch, glaubensbasierte Verifizierung. Und schließlich, und das ist wahrscheinlich der fetteste Fehler neben den eigentlichen technischen, hier ein organisatorischer Fehler, der begangen wurde von den Anbietern der App, also Papst Franziskus und seine IT-Gang. Sie hat nämlich den Fehler gemeldet. Im Januar 2026 hat sie dort sich an die App-Anbieter gewendet und hat gesagt, was ihr dort macht, ist geradezu unchristlich. Und sie hielt tatsächlich ein ganzes halbes Jahr, sie hat an 9 oder 10 verschiedene Stellen geschrieben, keine Reaktion. Die haben sich nicht dafür interessiert und erst nachdem sie die Medien einschaltete, wurden die Sicherheitslücken dann soweit geschlossen. Ja, bei ihr hat sich weder der Papst noch sonst jemand gemeldet, bei der ethischen Hackerin und die hat das dann nur kommentiert mit der frechen Bemerkung, offenbar wurde ihre Meldung zur Datenpanne nicht in die päpstlichen Gebete aufgenommen. Gottes Wege sind wunderbar. Insofern, es lohnt sich wirklich, das auch auf ihrer Webseite nachzulesen, was da wirklich an Mist passiert ist. Und da kann man wirklich nur sagen, der Zweck mag ein ganz hervorragender gewesen sein. Click-to-Pray ist wahrscheinlich eine super Sache. Aber es geht dort, bitteschön, um Artikel 9 Daten. Das sind natürlich besonders sensible Daten. Wenn irgendjemand diese, was möglich war technisch, die ganzen registrierten App- und Gebetsteilnehmer sich gesichert hat, hat er eine wunderbar vermarktbare Artikel 9 Datenliste bekommen, die er wirklich nicht nutzen sollte und mit der er echt Schaden anrichten kann. Deswegen, ja, die Gebote der Datensicherheit gelten für alle, sage ich mal vorsichtig.
Ich habe mich mal schlau gemacht, das wusste ich nicht. Die DSGVO gilt im Vatikanstaat nicht. Der Vatikan, auch das wusste ich, muss ich ehrlicherweise gestehen, da ich mit dem Vatikan nicht so viel zu tun habe. Der Vatikan ist nicht Bestandteil der EU. Und man hat allerdings laut Berichten ein an die DSGVO angelehntes Datenschutzgesetz im Jahre 2024 erlassen. Also sollten jetzt hier Kolleginnen und Kollegen mithören, die zu denen gehören, die immer gerne so Pressemitteilungen machen. Hier ist wieder Datenpanne, sichern Sie sich Ihre Ansprüche, wir holen euch Tausende von Euros. Lasst die Finger von diesem Fall, weil das lohnt sich im Zweifel nicht. Und damit sind wir am Ende für heute, Stefan, ne? Oder hast du noch?
Ja,
hast du noch
mehr so querbeet. Ich bin von uns und unserer bunten Mischung total begeistert. Ich hoffe, das übertragt sich jedenfalls teilweise auf die Hörerinnen und Hörer. Und sie sind auch gespannt, was wir das nächste Mal wieder Ihnen an interessanten Fällen aus dem Bereich Datenschutz und Informationsfreiheit anzubieten haben.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.